zu beschäftigen. Ein ganz kleines Buch, aber wie wir sehen werden, eine Perle in der Reihe der biblischen Bücher. Wie heute Morgen, als wir Joel zusammen näher besehen haben, wenn man an ein Bibelbuch herangeht, soll man sich zuerst mal fragen, wann wurde dieses Buch geschrieben, wann ist es entstanden? Wir haben hier wieder eine Schwierigkeit, wie bei Joel, dass nämlich auch hier keine Herrschaftsjahren von Königen angegeben werden, wie das so oft üblich ist bei den prophetischen Büchern. Und so kommt es, dass Sie Bibelkommentare finden, wo steht, dass Obadja entstanden sei im 6. Jahrhundert, nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, 586 vor Christus. Und dann finden Sie andere Kommentare, da wird gesagt, dass dieses Buch entstanden sei im 9. Jahrhundert vor Christus. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Nun, gegen das 6. Jahrhundert spricht schon einmal die Einordnung Obadjas in dem Kanon der 12 kleinen Propheten. Die 12 kleinen Propheten sind nicht strikt in zeitlicher Reihenfolge angeordnet worden im Judentum, aber sie haben doch eine zeitliche Bedeutung in ihrer Reihenfolge, nämlich nach Perioden. Man kann die kleinen Propheten nach folgenden Perioden einteilen. Es beginnt ja mit Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum. Alle diese Propheten fallen in die assyrische Zeit hinein, als die Assyrer zur Weltmacht gelangten. Nahum, der letzte in dieser Reihe, beschreibt den Untergang Ninives, das im Jahr 612 stattgefunden hat. Also Nahum in seiner Einordnung in den kleinen Propheten markiert das Ende der assyrischen Vorherrschaft. Und dann kommt Habakuk. Habakuk beschreibt genau die Generation, die den Einfall der Chaldäer, der Babylonier und der Nebukadnezar erleben sollte. 605 bis 582. Ja, so folgt also Habakuk auf Nahum zeitlich und ist nun der Prophet der babylonischen Zeit, wie auch Zephania. Und dann haben wir Haggai, Zacharia und Malachi, das sind alles Propheten der persischen Zeit. Oder man könnte sagen, der nachexilischen Zeit, nach der babylonischen Gefangenschaft. Und so sehen wir also ein zeitlicher Raster ist da. Assyrische Zeit, babylonische Zeit, persische Zeit. Aber wenn man dann die Propheten anschaut, die datiert sind, merkt man, dass es nicht zwingend nur chronologisch ist, sondern es spielen auch andere Ordnungsprinzipien noch eine Rolle innerhalb dieser Perioden, ja? So zum Beispiel die Länge. Wir werden gleich noch sehen, Obadja ist offensichtlich der älteste der kleinen Propheten. Hätte also den Platz von Hosea verdient, aber er ist zu kurz dafür und zu spezialisiert. Er ist nur ein Kapitel lang und es geht nur um die Prophetie über Edom. Während Hosea als einer der Propheten aus der assyrischen Zeit einen weiten Überblick gibt über die Prophetie und er umfasst 13 Kapitel. So bekam dieses große, lange Buch der kleinen Propheten auf diese Weise den ersten Platz. Es kommt dazu, dass dann die Propheten so angeordnet sind, dass es immer einmal ein Prophet ist aus dem Norden, den 10 Stämmen, dann aus den Südstämmen. 10 Stämme, Südstämme. Das wechselt also so ab in der Reihenfolge. Und darum ist Hosea aus dem Norden, Joel aus dem Süden, Amos aus dem Norden, Obadja aus dem Süden. Jona war aus Gath-Hefer, aus dem Norden, aus Galiläa. obwohl ja die Pharisäer aus dem Sanhedrin zu Nikodemus sagten, siehe, forsche nach und sieh, dass kein Prophet aus Galiläa aufgestanden ist. Das war nicht ganz richtig. Dann Micha, wieder ein Prophet des Südreiches, Nahum des Nordreiches. Halt, Nahum war dann nach der Zeit, als die 10 Stämme schon weggeführt waren. Also wieder, da spielt das Ordnungsprinzip dann keine Rolle mehr. Und Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Malachi, da gibt es nicht mehr das Nordreich, darum wird nicht mehr nach dem geordnet. Es kommt noch ein drittes Ordnungsprinzip hinein, das werden wir gleich noch kennenlernen. Aber nun schauen wir mal in der Reihenfolge der Bücher, zeigt sich also, Obadja ist keineswegs etwa nach Habakkuk eingeordnet, dann würde das stimmen mit dem 6. Jahrhundert. Aber ist deutlich davor. Nun, als Behauptung zunächst, Obadja muss entstanden sein in der Zeit des Königs Joram, 852 bis 841 vor Christus. Das war die Zeit, als Edom abfiel von israelitischer Herrschaft. Wir lesen 2. Chroniker 21. Vers 16. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die zur Seite der Kuschiter wohnen. Und sie zogen gegen Juda herauf und brachen ein und führten alle Habe weg, die sich im Haus des Königs vorfanden. Und auch seine Söhne und seine Frauen. Und es blieb ihm kein Sohn übrig als nur Joahas, den jüngsten seiner Söhne. Also da finden wir eine Invasion in Jerusalem, verbunden mit einer Plünderung, und zwar durch die Philister und Araber. Dazu 2. Könige 8, Vers 20. Da haben wir eine Ergänzung. In seinen Tagen fielen die Edomiter von der Botmäßigkeit Judas ab und setzten einen König über sich. Da zog Joram hinüber nach Zair und alle Wagen mit ihm. Also da sehen wir, in der Zeit Jorams fallen die Edomiter ab und es kommt da nicht zu einer Zerstörung Jerusalems, aber zu einer Plünderung Jerusalems. Und genau darauf nimmt Obadja in Vers 11 Bezug. Da haben wir einen geschichtlichen Rückblick. Ich lese Vers 11 aus meiner Übersetzung, die ich beigefügt habe, den Blättern. Übrigens, wie heute Morgen, habe ich bei der Übersetzung darauf geachtet, dass die poetischen Verszeilen sichtbar bleiben, erhalten bleiben. Weil im Hebräischen das ganze Buch eben ein Gedicht ist. Obadja 1, Vers 11. Am Tag, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Edom, die Edomiter, die hier angesprochen sind, haben das miterlebt, wie Fremde die Habe Jerusalems weggeführt haben. Ausländer zogen durch seine Tore ein. Es wird hier nicht von einer Zerstörung gesprochen. Ja? Und dann sehen wir, dass Edom hier mit diesen Feinden irgendwie in Beziehung stand. Und so haben wir gelesen in 2. Chroniker, die Philister und Araber sind eingefallen und genau in dieser Zeit konnte sich dann Edom freimachen und abfallen von Juda. Also dieser Vers 11 passt nicht auf die Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 586, denn es geht hier nur um eine Plünderung, aber es passt genau auf die Zeit Jorams. Und wenn wir nun Obadja eben in diese Zeit einsetzen können, dann passt das genau zu der Einordnung Obadjas unter den assyrischen Propheten. Aber wir sehen, obwohl das Buch älter ist als Hosea, kommt es nicht an die erste Stelle, eben aus den besagten Gründen. Nun, was ist das Thema dieses Buches? Das Gericht über Edom und die Aufrichtung des Reiches Gottes in Zion. Nicht wahr? Schon Vers 1 beginnt ja damit. So spricht der Herr, der Ewige, zu Edom. Doppelpunkt. Und jetzt kommt die Botschaft über Edom. Es geht also um Edom und das Gericht, das Gott über Edom verkündigt. Aber das Buch endet in Vers 21 mit: Und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Da haben wir das tausendjährige Reich, das messianische Reich, das schließlich aufgerichtet wird. Also darum ist dieser Titel zu rechtfertigen. Das Gericht über Edom und die Aufrichtung des Reiches Gottes in Zion. Das Buch lässt sich ganz kurz wie folgt zusammenfassen. Die Nachkommen Esaus haben ihrem Brudervolk aus Hass Gewalttat angetan. Das wird in den Versen 10 und 11 beschrieben. Ich lese. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken. Und du wirst ausgerottet werden auf ewig. An dem Tag, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Also die Nachkommen Esaus, die Edomiter, haben ihrem Brudervolk aus Hass Gewalttat angetan. Gott warnt sie vor weiterem Hass. Also dieses Ereignis zur Zeit von Joram wird nun als Ausgangspunkt genommen, um die Edomiter, die Nachkommen Esaus, zu warnen vor weiterem solchen Handeln. Und darum kommt dann in den Versen 12 bis 14 achtmal ein Du sollst nicht. Ich lese ein bisschen daraus. Also denn. Das ist also die Folge aus dem, was vorhin gesagt worden ist. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht den Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht, und so weiter und so fort. Es gibt Übersetzungen, die haben hier, du solltest nicht, als wäre das ein Befehl im Blick auf die Vergangenheit. Aber die hebräische Form muss man am natürlichsten übersetzen als auf die Zukunft ausgerichtet. Du sollst nicht im Blick auf spätere Ereignisse. Gott warnt sie vor weiterem Hass, weil sie dennoch nicht hören werden. Das weiß Gott im Voraus. Müssen sie in der Endzeit durch eine Koalition, ein Zusammenschluss, ehemaliger Bundesgenossen vernichtet werden. Also ehemals Freunde von Edom werden sich gegen Edom wenden und das Land total verwüsten. Auch Israel wird sich dabei beteiligen. Das Gericht über Edom hat Beispielcharakter. Auch über alle anderen Völker wird das Gericht Gottes kommen. Das sehen wir eindrücklich in den Versen 15 bis 16. Also Edom wird gewissermaßen zum Prototyp für die gerichtsreife Welt. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn. Ich habe schon heute Morgen erklärt, der Tag des Herrn bezeichnet die Zeit der Wiederkunft Christi als Richter der Welt, die durch die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren eingeleitet wird. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Denn so wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Worum geht es hier bei dem Trinken? In der Fußnote habe ich hier vermerkt, das heißt, so wie Edom den Becher des göttlichen Gerichts trinken musste. Man vergleiche dazu Psalm 75, 8, Jeremia 25, 25 bis 28. Einer Nation, die gerichtet werden soll, wird der Gerichtsbecher Gottes gereicht und sie müssen das trinken. Also, so wie Edom den Becher des göttlichen Gerichts trinken musste, wegen ihres Unrechts in Verbindung mit dem Tempelberg, so werden auch alle anderen Nationen in gleicher Weise unter Gottes Gericht fallen. Denn so wie ihr getrunken habt wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Aber auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, wird Errettung sein. Und so wird er heilig sein. Also, da sehen wir, dieses Buch beschäftigt sich zwar ganz speziell mit Edom, aber dieses Gericht bekommt Bedeutung für alle Völker in aller Welt. Und schließlich, immer noch bei der Zusammenfassung, Israel wird von Gott befreit und gesegnet werden. Das folgt dann in den Versen 17 bis zum Schluss, wo es ja endet mit und dem Herrn wird gehören das Königreich. Der Aufbau des Buches kann grob so gemacht werden, so eingeteilt werden. Römisch 1, Ankündigung der Zerstörung Edoms, Verse 1 bis 9. Römisch 2, Begründung für den Untergang Edoms, Verse 10 bis 16. Und Römisch 3, die Aufrichtung der messianischen Königsherrschaft, 17 bis 21. Nun wollen wir den Text so durchgehen, Vers für Vers. Obadja 1, Vers 1. Vision Obadjas. Das ist der kurze Titel des Buches. Obadja hat das also nicht nur gehört, diese Botschaft, sondern er hat sie gesehen als Prophet Gottes. Obadja heißt, wie in der Fußnote erklärt wird, Diener des Herrn oder Knecht, Sklave des Herrn. Oder man kann auch übersetzen, Anbeter des Herrn. Denn das Verb Avad, dienen, als Sklave dienen, bedeutet im Hebräischen gleichzeitig auch Gottesdienst darbringen. Ja? Also Obadja ist ein Anbeter des Herrn. Und das ist ganz wichtig, alle Prophetie, alles Studium der Prophetie in der Bibel soll letztlich zur Verherrlichung Gottes führen. Zur Anbetung Gottes. In Offenbarung 19 wird erklärt, und das ist ganz fundamental, wenn man biblische Prophetie studiert. 19, Vers 10 am Schluss. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Will sagen, die Prophetie, die Weissagung der Bibel, ist das Zeugnis über die Person Jesu. Die Weissagung, die Prophetie bezeugt, wer Jesus ist. Und so ist das Endziel aller Prophetie, ist nicht nur einfach das Wissen um die Abläufe in der Heilsgeschichte, sondern letztlich offenbart sich darin die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi, des ewigen Sohnes Gottes. Und so soll alles Studium letztlich dazu führen, dass wir Gott die Ehre geben. Das zum Namen Obadja. Nun kommt die Botschaft. So spricht der Herr zu Edom. Einmal Herr normal geschrieben, dann Herr mit Großbuchstaben. Ich habe in der Fußnote erklärt, das erste Mal ist es hebräisch Adonai, das zweite Mal Yahweh. Adonai bedeutet Herr, Gebieter, im Gegensatz zu einem Knecht, Sklaven. Ja? Also hier wird gesagt, so spricht Adonai, der Herr, also derjenige, der die ganze Welt in seiner Hand hat und darüber herrscht und das letzte Sagen hat, der ist es, der hier spricht. Und das ist Yahweh. Ich habe erklärt in der Fußnote, Yahweh bedeutet im Hebräischen der Seiende, der Ewige, der Unwandelbare. Nur Gott ist nicht Raum und Zeit unterworfen. Wir Menschen sind Raum und Zeit unterworfen, auch die Tiere. Und, was manche überrascht, auch die Engel. Auch Satan. Die Allgegenwart ist eine Eigenschaft, die allein Gott zukommt. Der Satan sagt vor dem Thron Gottes in Hiob 1, auf die Frage, woher er käme, vom Umherstreifen auf der Erde. Er war nicht überall gleichzeitig. Und wir finden auch in Offenbarung 12, wie er einmal aus dem Himmel geworfen wird. Und dann wird seine Stätte im Himmel nicht mehr gefunden. Er ist nicht allgegenwärtig. Und schließlich finden wir in Daniel 10 einen Engel, der zu Daniel kommt und ihm sagt, dass er eigentlich schon vor 3 Wochen hätte kommen wollen. Aber der Fürst, der Engelfürst ist gemeint, der Fürst des Königreiches Persien habe ihm Widerstand geleistet. Da sehen wir, er ist sowohl Raum als auch Zeit unterworfen. Engel können sich zwar schneller bewegen in Raum und Zeit als wir Menschen, aber sie sind nicht allgegenwärtig. Das gehört nur Gott. Und darum kann nur Gott allein vollkommen die Zukunft wissen. Und daher funktioniert die Wahrsagerei eben nicht. So wie der Teufel das wollte. Die Wahrsagerei ist ja nur die Imitation der Prophetie Gottes. Satan möchte sich Gott gleich machen, aber er kann es nicht. Und darum all die Irrtümer der okkulten Prophetie. Aber hier haben wir es zu tun mit dem Ewigen, dem Unwandelbaren, der allein alles überblickt und darum allein vollkommen die Zukunft uns mitteilen kann. Also so spricht der Herr, der Ewige, zu Edom. Nun habe ich auch hier eine Fußnote gemacht zu Edom. Edom bedeutet rot. Ja? Ist übrigens verwandt mit dem hebräischen Wort für Blut. Dam heißt Blut oder eben auch rot. Edom, rot. Das ist in der Bibel erstens ein Name für Esau. 1. Mose 25, Vers 30. Und wir können das kurz aufschlagen. Wie kommt Esau zu diesem Namen? Wir haben hier die Geburt Esaus und Jakobs. Ich lese kurz schon ab Vers 24. 1. Mose 25, 24. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gewähren sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib, wie ein härener Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, und man gab ihm den Namen Jakob, Fersenhalter. Und später, als Jakob ein rötliches Linsengericht gemacht hatte, Vers 30, da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom, was eben Rot bedeutet. Also der Name Edom erinnert an die Begierde Esaus nach roten Linsen, für die er bereit war, das Erstgeburtsrecht seinem Bruder Jakob Israel zu verkaufen. Aber es hat eine Doppelbedeutung, sehen wir, denn schon bei der Geburt wird gesagt, dass Esaus Körper rötlich war. Also es geht um die Haut, nicht um die Haare. Ja? Im Nahen Osten hat man nicht rötliche Haare. Außer man hat Gene bekommen aus Europa. Ja? Aber die durch Vermischung. Aber es geht um die rötliche Haut, das kommt von dem Blut, das durchschimmert. So war er schon rötlich und da passt also auch der Name Edom dazu. Sein Name Esau heißt behaart. Den hat ja ganz schon als Baby einen ungewöhnlichen Haarwuchs auf seinem Körper. Nun, Esau bedeutet behaart, aber auch wild, rau. Später in der Geschichte wandert Esau aus in das Gebiet des heutigen Südjordaniens. Das ist eben das Gebiet von Edom. Und diese Berge sind eben durch ihre Wildheit und Rauheit bekannt. Und daher passt also der Name Esau, behaart, rau, wild, eben auch zu der Gegend, wo er später hinkam. Und, wie wir sehen aus dem Buch Obadja, dieses ganze Gebiet wurde Edom genannt, in Anlehnung an diesen Namen, den Esau bekommen hatte, wegen der roten Linsen, passt aber auch zu seiner rötlichen Haut und passt auch zur Beschaffenheit dieses Hochplateaus, das bekanntlich rötlich ist. Ja, das ganze Gebirge hat so einen ganz typischen eine rötliche Farbe. Und darum passt also der Name Edom auch für diese zerklüftete Gebirgslandschaft Südjordaniens, die durch die rötliche Farbe charakterisiert ist. Die Nachkommen Esau siedelten sich dort an nach 1. Mose 32, Vers 4. Und man könnte denken, dass übrigens von daher auch der Name des Roten Meeres herkommt. Das Rote Meer ist ja nicht irgendwie rot, ja? Aber es ist das Meer, das eben an Edom, an das Rotland grenzt und so den Namen Rotes Meer bekommen hat. Das so ein bisschen nebenbei. Also wir sind immer noch, so spricht der Herr, der Ewige zu Edom. Eine Botschaft haben wir gehört von dem Herrn und ein Bote ist ausgesandt unter die Nationen. Steht auf, ja, lasst uns aufstehen gegen Es. Zum Krieg, also gegen Edom. Was geschieht hier? Obadja sieht in der Vision, wie ein Botschafter ausgeht und verschiedene Nationen motiviert, sich zu einer Koalition zu vereinigen, um gemeinsam gegen Edom losschlagen zu können. Das erinnert so richtig an 1990 vor dem Golfkrieg. Da ging der Außenminister Baker von einer Nation zur anderen und versuchte, eine Nation nach der anderen zu überreden, eine riesige Koalition zu bilden, um gegen den Irak loszuschlagen, was dann schließlich mit gegen 30 Nationen geschehen ist. Also genau das wird uns hier vor Augen geführt. Ein Bote geht aus, versammelt viele Nationen, um gegen Edom loszuschlagen. Aber wie wir dann im Folgenden noch sehen werden, diese Diese Koalition besteht nicht aus irgendwelchen Nationen. Es sind alles Nationen, die vorher Freunde von Edom waren. Nun, heute ist Edom Jordanien. Das ist das Gebiet von Südjordanien. Und so hat diese Prophetie endzeitlich ganz direkt mit Jordanien zu tun. Mitteljordanien war das Gebiet von Moab und Nordjordanien von Ammon. In der Endzeitprophetie der Bibel wird über die Zukunft Moabs, Ammons, Moabs und Edoms gesprochen. Und von allen dreien wird gesagt, dass sie eine totale Verwüstung erleben werden. Nun, wenn wir sie zusammensetzen, gibt das Jordanien. Wir können da aufschlagen in Zephania. Zephania 2, Vers 8. In Vers 7 geht es darum, dass der Herr das Schicksal Judas wendet. Das weist hin also auf das, auf die Endzeit, in der das jüdische Schicksal gedreht wird. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihre Gefangenschaft oder ihr Schicksal wird er wenden. Und nun, Vers 8. Ich habe gehört die Schmähung Moabs und die Lästerung der Kinder Ammon, womit sie mein Volk geschmäht und groß getan haben gegen dessen Gebiet. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, soll Moab gewisslich wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden. Ein Besitztum der Brennnesseln und eine Salzgrube und eine Wüste ewiglich. Der Überrest meines Volkes wird sie berauben. Und das Überbleibsel meiner Nation sie beerben. Solches wird ihnen für ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk des Herrn der Heerscharen geschmäht und gegen dasselbe großgetan haben. Also da sehen wir die Totalvernichtung Moabs und Ammons in der Endzeit. Und das trifft sich genau mit dem, was wir in Obadja finden über Edom. Heute ist das eine Nation, Jordanien, seit 1946 wurde aus diesem Gebiet Jordanien gemacht. Nun gehen wir zu Vers 2. Siehe, gering habe ich dich gemacht unter den Nationen. Sehr verschmäht bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv, auf seinem hohen Sitz, die du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Wenn du hoch oben bauen würdest wie ein Adler und wenn du sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich von dort hinabstürzen. Ausspruch des Herrn. Nun, hier haben wir eine wunderbare Beschreibung von Petra, dieser Hauptstadt in den edomitischen Bergen. Wer von euch war schon mal in Petra? Eine ganze Reihe, ja? Das ist ja eine Stadt, die man erst in neuer Zeit wieder entdeckt hat. Eine Stadt in den Gebirgsklüften Edoms drin, schwer, sehr schwer zugänglich, und da haben sich die Nachkommen Edoms eben eingerichtet und haben sogar in die Felsen hinein haben sie Häuser gebaut. Nun, hier haben wir den Ausdruck, O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv. Ich habe in der Fußnote angegeben, Felsmassiv ist im Hebräischen hier Sela. Dann könnte man übersetzen, O Bewohnerin der Schlupfwinkel von Sela. Ja? Und Sela, das Wort Sela spielt hier offensichtlich auf den Namen der edomitischen Hauptstadt Sela an. Die griechische Übersetzung dieses Namens lautet Petra. Also das ist eine Anspielung auf dieses gewaltige, einzigartige Gebirge, das den Edomitern so einen ungewöhnlichen Zuflucht gegeben hat. Aber das hat den Edomitern, den Nachkommen Esaus, auch einen Hochmut geweckt. Sie betrachten sich als völlig unbesiegbar. Und darum sagt der Herr, schaut mal, wenn ihr euch da so einnistet in dem Gebirge, in diesem tief eingeschnittenen Tal Edoms. Es ist so, wenn ihr euch sogar zwischen die Sterne setzen würdet mit einem Nest, werdet ihr von dort hinabgestürzt werden. Eine interessante Stelle in Verbindung mit dem Hochmut der Weltraumfahrt, ja? Denn heute kennen wir das, ein Nest zwischen den Sternen, eine Station im Weltall draußen, und wir wissen, wie viel Motivation bei diesen ganzen Unternehmungen eben vom Hochmut und Stolz des Menschen herkommt. Wissenschaft an sich ist ja nicht etwas, das die Bibel verwirft. So finden wir wiederholt in der Bibel den Aufruf, dass wir Gottes Werke erforschen sollen. Das war ja auch in der Reformationszeit wirklich der Ansporn für die moderne Wissenschaft, Gottes Weisheit und Größe in seinen Werken zu erkennen. Und darum hat in der Reformation, genau in diesen Ländern der Reformation, hat die Naturwissenschaft, die moderne, einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Aber später ist dieses reformatorische Grundprinzip der frühen modernen Naturwissenschaft ersetzt worden durch den Unglauben und schließlich sogar durch den Atheismus. Und heute ist sehr viel Motivation beim Forschen eben der Hochmut und die Selbstverherrlichung des Menschen, das auch in Verbindung mit der Raumfahrt, und darum ist das ein sehr aktuelles Wort. Hier, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, Vers 3, und dann Vers 4, wenn du hoch oben bauen würdest wie ein Adler und wenn du sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich von dort hinabstürzen. Nun, das ist diese kurze Botschaft an Edom, Verse 2 bis 4, abgeschlossen mit Ausspruch des Herrn. Und nun kommt Vers 5. Wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn Räuber der Nacht, wie bist du zerstört worden, hätten sie nicht lediglich ihr Genüge gestohlen. Dieser Vers sagt, also diese Feinde, die gegen Edom kommen, die leeren dieses Land derart aus, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Während also anstatt dieser feindlichen Nationen Diebe gekommen, Räuber, die hätten einfach gestohlen, was sie brauchen. Da wäre noch was übrig geblieben. Und dann wird noch so poetisch eingeschoben, wie bist du zerstört worden? Dann kommt ein zweites Beispiel. Anstatt Diebe oder Räuber heißt es weiter, wenn Winzer über dich gekommen wären, hätten sie nicht deine Nachlese übrig gelassen. So wie es üblich ist, wenn man die Trauben gewinnt. Irgendwo bleibt dann doch immer noch was übrig. Eine Nachlese, aber nicht so bei Edom. Vers 6. Wie sind die von Esau durchforscht worden, ausgeforscht ihre verborgenen Schätze. Bis zur Grenze haben dich gesandt alle Männer deines Bundes. Betrogen, überwältigt haben dich die Männer deines Friedens. Ich habe in der Fußnote erklärt, dieser typische hebräische Ausdruck, die Männer deines Friedens, bedeutet deine Freunde. Jetzt wird klar, diese Koalition, die gesammelt wird, um gegen Edom loszuschlagen, besteht aus solchen, die früher Freunde waren. Männer deines Friedens oder auch Männer deines Bundes. Das heißt, deine Bundesgenossen. Das sind also Länder, die heute die man wohl heute bezeichnen könnte als Freunde und Bundesgenossen Jordaniens, die gegen Jordanien dann vorgehen werden. Bis zur Grenze haben dich gesandt, das heißt also, durch diesen kriegerischen Schlag werden Edomiter aus ihrem Land vertrieben. Gehen weiter. Dein Brot haben sie gelegt als Falle unter dich. Eine ganz schwierige Textstelle, wie man das übersetzen soll. Nun, bei Falle habe ich in der Fußnote noch vermerkt, oder Schlinge, Fallstrick. Und in Verbindung mit dein Brot haben sie gelegt unter dich, habe ich verwiesen auf Psalm 41, Vers 10. Und daraus ergibt sich dann die Bedeutung. Schlagen wir auf, das ist ein messianisches Wort, bezieht sich auf Judas, der sich gegen den Messias erheben sollte. Psalm 41, Vers 10. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Und dieser Vers wird dann in Johannes 13 zitiert und auf Judas bezogen. Der Mann meines Friedens, wie hier in Obadja, ja? Mein Freund, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Nun, der Herr Jesus hatte bei dem letzten Passa noch einen Bissen, Matze, eingetaucht in die Soße. Sie waren ja noch nicht am Passalam, war nicht das Fleisch. Etwas Brot eingetaucht und ihm gegeben. Und das soll das Zeichen sein, wer ihn verraten sollte. Und er hat das genommen, dieses Ehrenzeichen, das jeweils der Hausvater dem geehrtesten Gast an Passa gab. Und dann hat er seine Tat ausgeführt. Der Mann meines Friedens, der mein Brot aß. Also der gerade besonders geehrt und Nahrung bekommen hat, der wendet sich nun gegen ihn. Und das ist hier so, dein Brot haben sie gelegt als Falle unter dich. Die Bedeutung ist also diese, die Feinde haben von dem Brot Edoms profitiert. Doch gerade dies nehmen sie als Anlass, um ihren einstigen Bundesgenossen zu Fall zu bringen. Dann heißt es weiter, es ist kein Verstand in ihm, das heißt in Edom. Nun, das ist ein schlimmes Wort für die Edomiter. Wir werden gleich sehen, warum. Vers 8. Werde ich nicht an jenem Tag Ausspruch des Herrn? Ja, werde ich nicht die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand aus dem Gebirge Esau? In der Fußnote 20 habe ich hingewiesen, Edom war berühmt wegen seiner Weisheit. Vergleiche Jeremia 49, 7 und 9. Die Edomiter waren also besonders stolz, dass sie große Intellektuelle haben. Aber wenn nun das Gericht kommt, ist alle Weisheit, alle menschliche Weisheit dahin. Und darum sagt Gott, es ist kein Verstand in ihm. Denn alle ihr intellektuelles Wissen können sie nicht mehr brauchen, um sich zu retten. Vers 9. Da verzagen deine Helden, O Teman, weil jedermann ausgerottet werden muss aus dem Gebirge Esau durch Tötung. Nun, bei Teman habe ich eine Fußnote. Teman ist die Bezeichnung für eine Stadt und ein Landstrich und auch ein Volk im Südosten des Edomiterlandes. Der Name geht zurück auf einen Enkel Esaus, 1. Mose 36, 11, 15, 32. Und dann habe ich eine ganze Reihe weiterer Stellen angeführt für die Kassette. erwähne ich das. 1. Chroniker 1, 36, 53, Jeremia 49, 7 und 20, Ezekiel 25, 13, Amos 1, Vers 12 und Habakuk 3, Vers 3. Nun haben wir bereits gehabt Sela in Vers 3, den Hinweis auf Petra, und nun wird hier nochmals geografisch etwas genannt, dieses Teman, Stadt und Landstrich im Südosten des Edomiterlandes. Da verzagen deine Helden, O Teman, weil jedermann ausgerottet werden muss aus dem Gebirge Esau durch Tötung. Und jetzt kommt die Begründung des Gerichts. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken, und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Es handelt sich um Brudervölker, Israel, die Nachkommen Jakobs, die Edomiter, die Nachkommen Esaus. Gottes Ratschluss war es, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Esau sollte Jakob dienen. Israel sollte das Erstgeburtsrecht haben und damit all die Verheißungen, die schließlich in das Kommen des Messias münden sollten. Nun, da gab es begonnen, damals als Jakob seinen Bruder betrogen hatte. Esau wollte Jakob umbringen. Aber dieser Hass zieht sich dann durch die Geschichte hindurch wie ein roter Faden und bis in unsere Zeit. Nun sagt Gott, das Gericht wird einmal über Edom kommen, wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat. Und nun wird ein konkretes Beispiel eben genannt aus der Zeit von Obadja. Am Tag, man kann auch übersetzen, zur Zeit, das hebräische Beyom meint nicht unbedingt ein 24-Stunden-Tag, sondern wenn man sagt Beyom, das ist ein fester Ausdruck, das bedeutet in diesem Zeitabschnitt, am Tag oder zur Zeit, als du feindlich entgegenstandest, am Tag oder zur Zeit, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Und nun kommt die Warnung. Wie könnten die Edomiter das endgültige Gericht Gottes vermeiden, wenn sie auf diese Gebote achten würden? Also denn, ich habe hier in der Fußnote geschrieben, das hebräische Wav und oder also denn drückt hier im Blick auf die Zukunft die praktische Folgerung aus den in Kapitel 1, Vers 11 beschriebenen historischen Ereignissen aus. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda, am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren, am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes, am Tag ihrer Katastrophe. Du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Sehr eindrücklich, diese Poesie, wie hier dieser Tag des Unglücks, der Tag des Untergangs, der Tag der Drangsal, der Tag der Katastrophe betont wird. Nun, wir haben bereits Schlimmes gesehen. In der Nazizeit gab es ja eine Achse des Bösen aus Nazi-Europa in die islamische Welt. Und da gab es in Palästina ein direktes Bündnis mit Hitler. Das war ja der geistliche Führer al-Husseini in Jerusalem. Und man bedenke, damals war Palästina die Bezeichnung für Israel mit den besetzten Gebieten Gaza, Westjordanland, Golan und das spätere Jordanien. Das war Palästina. Und dieser geistliche, islamische, palästinensische Führer al-Husseini stand in einem Bündnis mit Hitler und sein Ziel war die Vernichtung der Juden. Und nun, was haben diese Menschen in diesem Gebiet, Palästina inklusive Jordanien, was haben die bewirkt? Die haben gewirkt, als Hitler an die Macht kam, dass die Engländer, die damals Besatzungsmacht waren in Palästina, die Grenze für die Juden schlossen. Und so wurde die Einwanderung von Juden nach Palästina ganz drastisch in den 30er Jahren beschränkt, damit sie ja nicht, das war Satans Plan, damit sie ja nicht den Nazis entfliehen könnten und im Land ihrer Vorväter Zuflucht finden würden. Und nun haben palästinensische Muslime in dem Gebiet von Jordanien Israel so mitgearbeitet, damals am Tag des Unglücks der Juden, am Tag der Katastrophe. Und hier wird gesagt, also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, als 6,5 Millionen Juden in Europa ermordet worden sind. Du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und weiter, und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Das Nazireich brach zusammen 1945 und dann unter dem Druck der UNO, die ja nach dem Krieg gebildet wurde, 1947 im November kam es zu dem Mehrheitsbeschluss, Rest Palästina soll geteilt werden, so dass die Juden nun einen Staat gründen können. Ja. Und so haben die Juden am 14. Mai 1948 in Palästina den Judenstaat gegründet. Aber der Staat Jordanien war zuvor schon gegründet worden, als erster arabischer Palästinenserstaat 1946. Und das Ziel war, wenn es zu einer Staatsgründung käme, werden wir sofort dieses Gebilde vernichten und zerstören. Und so kam es am 15. Mai 1948 zum Einmarsch der jordanischen Armee. Zusammen mit Irak, Libanon, Syrien, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen. Es folgte ein Vernichtungskrieg, der die Auslöschung der Juden in ihrem Land bedeuten sollte. Und so sind sie tatsächlich eingezogen durch die Tore meines Volkes, Vers 13. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Nun, die jordanische Armee hat das Westjordanland, das die UNO nicht zu einem Judenstaat machen wollte, sondern da wollten sie noch einen zweiten Palästinenserstaat später bilden. Aber Jordanien hat entgegen der Absicht der UNO das Westjordanland erobert und da gab es diverse jüdische Siedlungen und die Juden in diesem Gebiet wurden abgeschlachtet und vertrieben. Und von da an wurde das Westjordanland, um wieder einen Nazi-Ausdruck zu brauchen, Juden rein. Aber da waren die Siedlungen schon zuvor. Aber durch Jordanien, Edom, Ammon, Moab, Ammon, wurde das Westjordanland eben geplündert und Juden reingemacht. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und die jordanische Armee ist eingedrungen nach Ost-Jerusalem und hat dort das jüdische Quartier völlig verwüstet und geplündert. Die Synagogen wurden zu Pissoirs umfunktioniert und wurden kaputtgeschlagen. Tausende von uralten Grabsteinen auf dem Ölberg in Ost-Jerusalem wurden herausgerissen und wurden geschändet. Das ist alles geschehen. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und so wurde Jerusalem dann geteilt durch eine Mauer. Das war das Werk Edoms, kann man sagen. Ja, und da wurden eben Juden abgeschlachtet. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Nun ist das alles doch so schrecklich gekommen. Und Gott hatte gewarnt. Im Blick auf eine Totalvernichtung Edoms. Nun, alle diese Du sollst, diese acht Du sollst, wurden nicht beachtet, sondern gebrochen. Und nun kommt Gottes Botschaft im Blick auf die ganze Welt. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Nicht nur das, was Edom dem jüdischen Volk angetan hat, soll unter Gottes Gericht kommen, sondern alle Nationen kommen unter das Gericht. Wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Denn so, wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Nun, sie werden gerichtet wegen des Berges von Gottes Heiligkeit. Ich habe in der Fußnote erklärt, das ist der Tempelberg, der heilige Berg. Der Berg Zion in Jerusalem. Übrigens nicht das, was man heute in Jerusalem Zion nennt. Dieser Südwesthügel der Altstadt von Jerusalem wird heute Zion genannt. Das ist eine Bezeichnung erst aus nachbiblischer Zeit. Also in der Bibel wird immer der Tempelberg mit dem langen Südabhang, der bis in die Davidstadt hinuntergeht, wird bezeichnet als Zion. Das ist der biblische Berg Zion. Ich nenne den Zion römisch 1. Und in nachbiblischer Zeit wurde es üblich, diesen Nachbarhügel, wo übrigens das urchristliche Quartier war, die ersten Christen, das wird heute und seit nachbiblischer Zeit Zion genannt, das nenne ich dann römisch Zion römisch 2. Also hier geht es um Zion römisch 1, ja? Und was ist geschehen? Die Jordanier haben in diesem Krieg 48-49, wo sie versuchten, zusammen mit ihren Bundesgenossen, das jüdische Volk in Israel auszurotten, da haben sie dann den Tempelberg erobert, entgegen der Meinung der UNO, denn Ostjerusalem sollte internationalisiert werden. Aber Jordanien hat das Westjordanland und Ostjerusalem annektiert und sich einverleibt. Und seither betrachten sich die Jordanier als die Hüter des Tempelberges. Und jetzt verstehen Sie, warum der Waqf, diese palästinensische islamische Organisation, die heute unter Zulassung Israels den Tempelberg verwaltet, von Jordanien her bezahlt wird. Denn Der verstorbene König Hussein betrachtete sich ganz speziell als Hüter dieser heiligen Städte des Islams. Und darum, er hat sich ja gestritten mit den Saudis, wer darf das Gold bezahlen für die Renovierung der Kuppel des Felsendomes? Ja, muss man sich da so streiten, dass man das bezahlen darf? Nun, König Hussein hat aus seinen eigenen finanziellen Mitteln das schließlich bezahlt und sich durchgesetzt, weil er sich als Hüter des Tempelberges gesehen hat. Da sehen wir diesen Griff von Edom, Moab, Ammon, nach dem Tempelberg. Und nun, da haben sie sich wirklich am Zentrum vergriffen von dem, was Gottes Zusagen an Jakob waren. Und so heißt es hier, denn so wie ihr getrunken habt, also unter das Gericht gekommen seid, wegen des Berges, meine Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein. Und so wird er heilig sein. Er, der Tempelberg, wird einmal ganz heilig werden. Ja? Heute ist er das nicht. Denn er wird immer noch von den Heiden zertreten. Aber der spezielle Anspruch Edoms ist nach wie vor da. Und Tag für Tag hört man vom Tempelplatz runter das islamische Glaubensbekenntnis. Allahu Akbar. Allah ist größer. Nicht groß. Akbar ist der Komparativ von Kabir. Akbar größer. Größer als der Gott Israels. Tagtägliche Schmähung des Namens Gottes. Aber hier wird erklärt, aber schließlich wird es Rettung geben auf dem Berg Zion und er wird dann heilig sein. Heute ist er entheiligt, aber dieser Tempelberg wird in der Zukunft noch geheiligt werden. Und nun wird das Gericht weiter behandelt. Und die vom Haus Jakob werden in Besitz nehmen, ihre Besitzungen. Aha, also die Juden werden irgendwie wieder ins Land zurückkehren und das, was ihnen gehört, werden sie in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer werden und das Haus Josef eine Feuerflamme und das Haus Esau zu Stroh stoppeln. Und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und es wird keinen Entflohenen geben für das Haus Esau, denn der Herr hat gesprochen. Also hier geht es um ein zukünftiges Gericht, das noch über Edom kommen wird. Und da sehen wir, dass Israel da eine besondere Rolle spielen wird. Zusammen mit diesen Verbündeten, die gegen Edom vorgehen werden. Da muss ich noch etwas ausholen und schlagen wir auf Jesaja. Und dann sehen wir auch wieder die Harmonie des Wortes Gottes. Da wird die Wiederkunft Christi als Richter der Welt am Tag des Herrn beschrieben. Jesaja 63, Vers 1. Wer ist dieser, der von Edom kommt, von Bozra, in hochroten Kleidern? Merken wir das Wortspiel? Rot. Edom, der von Rot herkommt, von Bozra in hochroten Kleidern. Dieser, prächtig in seinem Gewande, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Und jetzt kommt die Antwort. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewande und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie, das heißt die Völker, in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Und ich blickte umher und da war kein Helfer. Und ich staunte, und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Der Herr Jesus wird also erscheinen in Edom, in Südjordanien. Und da wird er Völker, die dort versammelt sind, richten. Das sind diese Völker, die gegen Edom gekommen sein werden. Die Edom vollständig richten werden, aber selbst am gleichen Ort dann bei der Wiederkunft des Herrn auch gerichtet werden. Und schließlich wird da Israel auch eingreifen. Aber zuerst der Herr selber und niemand hilft ihm. Die Wiederkunft Christi in Südjordanien. Heute Morgen haben wir doch gehört, der Herr wird kommen auf dem Ölberg. Bei Jerusalem, Sacharja 14, Vers 3. Und auch heute Morgen haben wir gehört von Harmagedon, wo der Herr kommen wird nach Offenbarung 16 und 19, Vers 11 und folgende. Nun, das ist aber in Galiläa, wieder ein anderer Ort. Wir sehen, die Wiederkunft Christi wird in verschiedenen Phasen erfolgen. Sein Gericht ist nicht einfach ein Gericht in Harmagedon, dann ist Schluss. In Harmagedon wird er nur die Armeen des Westens, die verbündet sein wird mit dem Antichristen in Israel, die wird er dort in der Ebene schlagen. Aber diese Nation, die dann gegen Jordanien kommen werden, die werden in Südjordanien geschlagen werden. Und Syrien mit seinen Verbündeten, die von Norden gekommen sein werden, die werden durch den Herrn bei Jerusalem im Tal Josaphat geschlagen werden. Das sind also verschiedene Phasen. Die Wiederkunft Christi erfolgt nicht einfach so auf einen Schlag und dann ist Ruhe, sondern in verschiedenen Phasen werden die Feinde geschlagen. Noch etwas, Habakkuk 3, da sieht Habakkuk die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit und beschreibt aus der Sicht des Überrestes der Juden im Land. Habakkuk 3, Vers 3. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Und es entsteht ein Glanz wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und daselbst ist die Hülle seiner Macht. Gott kommt von Teman und Teman liegt in Südjordanien. Merken wir, wie die prophetischen Aussagen wie ein Pössl ins andere greifen. Also der Herr wird in Südjordanien dieses Gericht ausüben und kommt dann nach Israel, im Blick auf Harmagedon und Ölberg, und darum dann die Frage in Jesaja 63, wer ist dieser, der von Edom kommt, in hochrotem Kleid? Ich bin's. Antwortet der Herr der Frage des jüdischen Überrestes. Nun, gehen wir weiter in Obadja, kommen zurück zum Text in Vers 19. Und die vom Negev werden das gebirge Esau in Besitz nehmen. Vielleicht steht in ihrer Übersetzung, und die vom Süden, so stand es auch in der alten Elberfelder, aber im Hebräischen steht Negev, und das ist eine bestimmte Südgegend. Die Übersetzung ist korrekt. Aber im 19. Jahrhundert war man als Bibelleser ja noch nicht so gewohnt an die geografischen Verhältnisse in Israel, wie das heute so sehr üblich geworden ist. Weil ein Besuch in Israel war im 19. Jahrhundert, also damals Palästina, das war ein Lebensereignis, das nur ganz wenige Leute überhaupt erfahren konnten. Aus der europäischen Gesellschaft. Heute sind wir so vertraut, viele von uns sind vertraut mit dieser Gegend und darum lohnt es sich, diese Nuancen nun ganz genau anzugeben. Und die vom Negev werden das Gebirge Esau in Besitz nehmen. Also das sind die Juden in Israel, die gerade gegenüber von Südjordanien, Edom, leben, ja? Und dann heißt es weiter, und die von der Schephela, die Philister. Und das ist interessant. Vielleicht steht in Ihrer Übersetzung, so ist es jedenfalls in der alten Elberfelder, die von der Niederung. Aber im Hebräischen steht Schephela und das meint eine ganz spezielle Niederung. Ich habe das in der Fußnote hier im Text angegeben. Der Begriff Schephela, gleich Niederung, bezeichnet als geografischer Name die gegen den heutigen Gazastreifen hin gelegenen Ostabhänge der judäischen Berge. Und nun heißt es, die von der Schephela, die werden die Philister in Besitz nehmen. Und ich habe ja schon heute Morgen erklärt, dass im Arabischen zwischen Philister und Palästinenser sprachlich kein Unterschied gemacht wird. Beides heißt Philistini. Und es ist auch so, dass Palästinenser, das Wort geht sprachgeschichtlich zurück auf Philister. Ja, also die Verbindung ist da ganz eindeutig vom Sprachlichen her. Also die Philister, ihr Wohngebiet von alters her ist das Gebiet des Gazastreifens und einiges rundherum. Da, in diesem Gebiet, lagen die fünf Philisterstädte wie Askelon, Gaza, Nekron und so weiter, Ekron und so weiter. Also, die werden die Philister in Besitz nehmen. Das heißt, Israel wird den Gazastreifen erobern. Das haben sie schon mehr als einmal gemacht. Ja? Und dann wieder zurückgegeben. Schon in den 50er Jahren wurde der Gazastreifen zusammen mit dem Sinai erobert, 1956 im Sinai-Feldzug. Damit wollte man diesen dauernden terroristischen Selbstmordattentaten aus dem Gazastreifen ein Ende setzen. Haben wir alles erobert. Dann fand man in Gaza-Stadt eine Liste mit den künftigen Selbstmordattentätern und ist dann dran gegangen, einen nach dem anderen zu verhaften. Das hat was gebracht. Aber bereits 1957 hat Israel den Gazastreifen und den Sinai wieder an Ägypten zurückgegeben. Übrigens, der Gazastreifen war ägyptisch. Komisch, aber in dieser Zeit hat niemand geschrien nach einem Palästinenserstaat in Gaza. Es war einfach ägyptisch. Und damals war das Westjordanland war jordanisch, ja, annektiert durch die Jordanier. Niemand hat geschrien. Palästinenserstaat, Freiheit, da im Westjordanland. Niemand. War einfach jordanisch und das andere war ägyptisch. Ja, also Israel hat damals den Gazastreifen erobert, dann um Frieden zu bekommen, im folgenden Jahr, 1957, wieder zurückgegeben. Und dann, als der zweite Totalvernichtungsversuch kam, der islamischen Staaten rund um Israel, 1967, haben sie den Gazastreifen wiedergeholt, mit dem Sinai. Und auch das Westjordanland und die Golanhöhen und Ostjerusalem. Aber im Zug der Friedensverhandlungen haben sie den Gazastreifen wieder in die Autonomie abgegeben. Ja? Aber hier haben wir ein zukünftiges Ereignis. Die von der Schephela werden die Philister in Besitz nehmen. Dazu noch eine Parallele aus Jesaja 11. Um auch wieder zu zeigen, wie das prophetische Wort verzahnt ist und in sich so vollkommen. Da geht es auch um die Endzeit, um die Zeit der Wiederkunft Christi, und ich lese Vers 14. Und sie, Juda und Ephraim, also Israel, werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen und werden miteinander plündern die Söhne des Ostens. An Edom und Moab werden sie ihre Hand legen und die Kinder Ammon werden ihnen gehorsam sein. Merkt man, was da abgeht? Hier werden sie den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen. Nun, Schulter, Ketef, in Hebräisch meint die Schulter des Körpers, oder auch die Bergabhänge, die werden auch als Schultern bezeichnet, als Ketef. Also sie werden auf die Schultern der Philister, das sind also die Berg, die Westabhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Und sie werden, da heißt es sogar fliegen, sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen und dann werden sie Edom, Moab und Ammon erobern. Das ist ganz Jordanien. Also das als Ergänzung zu dieser kurzen Angabe, die von der Schefela die Philister in Besitz nehmen. Und sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim und das Gebiet Samaria und Benjamin und Gilead. Das ist schon interessant. Das Gebiet Ephraim. Jetzt müsste man eine biblische Karte nehmen mit den 12 Stämmen. Das ist nun Israelreisenden nicht so vertraut. Wo lag das Gebiet von Ephraim? Wo von Benjamin? Wo ganz genau Juda? Und so weiter. Also das Gebiet Ephraim, ich habe das hier verzeichnet in der Fußnote, bezeichnet das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Und das wurde im Krieg 1948-49 von Israel erobert. Das war ja dieses gefährliche Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem, wo man durch Feindesland die Juden in Ost-Jerusalem, in West-Jerusalem, die ja nach der UNO eine Exklave bilden sollten, versorgen musste. War ganz dramatisch. Und in dieser Zeit kam dieses ephraimitische Gebiet dort unter israelische Oberhoheit. Also, das ist heute eine Tatsache, sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim und das Gebiet Samaria. Nun, Samaria ist die Bezeichnung für den nördlichen Teil des Westjordanlandes. Man muss so sagen, es umfasst noch mehr. Aber das Kerngebiet Samarias lag im Nordteil des heute sogenannten Westjordanlandes. Und das wurde im Sechstagekrieg erobert. Nun, zu großen Teilen in die Autonomie abgegeben, aber es gibt da unzählige Siedlungen in Samaria. Also sehr interessant, das Gebiet Samaria in Besitz nehmen. Und Benjamin. Ja, da habe ich auch angegeben, Fußnote 36, Gebiet nördlich von Jerusalem im sogenannten Westjordanland und Gilead. Das ist heute jordanisches Gebiet südlich des Sees Genezareth. Also das ist noch nicht so. Aber ist es nicht erstaunlich zu sehen, wie präzis diese geografischen Angaben sind, hier was da erobert wird, was unter israelische Herrschaft kommt. Und wir leben immer noch in dieser Endzeitperiode. Wir haben, zum Teil haben wir Dinge gesehen und zum Teil liegen sie noch deutlich in der Zukunft. Also wir liegen so dazwischen. Aber nach der Wiederkunft Christi werden wir dann den Text von Obadiah nochmals durchlesen. Aha. Dann kann man, bei jeder Verszeile kann man dann einen Haken machen, ja, jetzt vollständig erfüllt, ja. Aber was man früher sieht, waren Teilerfüllungen, Vorerfüllungen. Wir sind voll drin. Vers 20. Und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel. In der Fußnote habe ich erklärt, das heißt diejenigen Israeliten, die zuvor in der Zerstreuung gewesen waren. Sind die Weggeführten. Also die Juden kommen als Weggeführte aus der Zerstreuung zurück in ihr Land. Und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört bis Zarpat. Und das ist schon interessant. 39, Fußnote 39, Zarpat liegt im heutigen Libanon, nördlich von Tyrus und südlich von Sidon. Natürlich ist im Libanon-Feldzug die israelische Armee in den Libanon hineingegangen, in dieses Kanaaniterland. Und man hat dann einen Sicherheitsstreifen im Südlibanon besetzt, israelisch. Und dann kam der Sicherheitsstreifen der pro-israelischen Miliz im Libanon. Und dann kam ein Streifen Niemandsland. Ich war damals noch, als die israelische Armee im Süden des Libanons war, war ich für Vorträge im Libanon und bin dann bis nach Jezzine gegangen, um Vorträge zu halten. Das ist in diesem Sicherheitsstreifen der pro-israelischen Miliz gewesen. Also ich musste durch das Niemandsland und dann kam ich in diesen Streifen. Wenn ich noch weiter hätte gehen wollen, hätte ich zuvor von Israel eine Spezialgenehmigung bekommen sollen, um dann noch eine Gemeinde zu besuchen in Marj Ayun, im wirklichen südlichsten Streifen, den Israel damals besetzte. Nun, Israel hat sich wieder zurückgezogen, aber hier sehen wir, sie werden schließlich in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zarpat. Nördlich von Tyrus, südlich von Sidon. Und weiter im Text. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Sepharad ist ein bisschen schwierig, wie man das identifizieren soll. Es gibt zwei gute Erklärungen. Sepharad kann die Bezeichnung sein einer persischen Provinz mit der Hauptstadt Sardes, also nicht Sardes aus Offenbarung 2, das ist in der Türkei, ein Sardes in Persien. Oder Sheparda, es kann Sheparda entsprechen, das wäre ein Bezirk südwestlich von Medien. Nun, jedenfalls aus dem persisch-medischen Raum sind viele Juden eingewandert nach Israel. Und hier heißt es, die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Beersheba und so weiter, das sind Arad, das sind die Städte des Negevs. Und schließlich lesen wir, und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen. Und den Berg Esa, um den Berg Esaus zu richten. Eine Vorerfüllung war im Sechstagekrieg. Es war ja so, dass Israel in den ersten Stunden des Krieges die Luftwaffe von Ägypten und Syrien weitgehend am Boden zerstört hatte. Dann hat Präsident Nasser hat König Hussein telefoniert und ihm gesagt, wir haben unglaubliche Erfolge in Israel. Du musst nun die dritte Front eröffnen. Israel warnte aber eindringlich König Hussein, wenn du das tust, wirst du schwere Konsequenzen erleben. Aber König Hussein hat auf Ägypten gehört und begann von Ostjerusalem her über die Mauer mit schweren Waffen Israel zu beschießen. Und da kam es zu dem Befehl bezüglich einer Fallschirmspringertruppe, Ostjerusalem mit der Altstadt und Tempelberg erobern. Und da ist diese Truppe dann eingedrungen durch Stephans Tor von Norden her in die Altstadt zum Tempelberg und dann sind sie auf die Plattform des einstigen Tempels hinaufgestiegen. Und von da an, nach fast 2000 Jahren, kam der Tempelberg wieder in jüdische Hand. Was nie mehr der Fall war seit dem Jahr 70, als der zweite Tempel durch die Römer zerstört worden war. Und da hat Israel Jordanien besiegt. Mit Syrien, mit Ägypten und so weiter. Und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Nun, aber das Drama ist noch nicht fertig, ja? Wir sind immer noch drin. Darum spreche ich höchstens von einer Teilerfüllung. Aber der Herr Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen und dann wird sich erfüllen die letzte Verszeile Obadjas. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Er hat das letzte Wort. Wir haben gesehen, das Buch beginnt mit "So spricht Adonai, der Herr", der die ganze Geschichte, alles in der Hand hat. Und er wird am Schluss regieren auf dieser Erde. Es ist nicht wunderbar, so ein kleines Buch, so vernachlässigt. Es ist eine Perle, eine Fülle, die wir darin finden. Und vor allem, wenn wir es in Verbindung mit dem gesamten prophetischen Wort anschauen und das Puzzle so miteinander bearbeiten.